Willkommen zum Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Lebensende in Würde. Was bedeutet das? 0800 246 2469, unsere kostenfreie Telefonnummer. Sie können mit Professor Claudia Bausewein reden. Sie ist die Direktorin der Klinik für Palliativmedizin an der LMU in München und im Moment Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Guten Morgen, Frau Bausewein.
Guten Morgen, Frau Ostner.
Und im Studio ist Pfarrer Michael Fries. Er ist ein Pionier des Krisendienstes Psychiatrie Oberbayern. Da ist er heute noch Geschäftsführer. Inzwischen gibt es ja die Krisendienste Bayern bayernweit. Sie sind etabliert und er arbeitet seit 30 Jahren auf dem Rettungswagen als Notfallsanitäter. Guten Morgen, Herr Fries.
Guten Morgen auch von meiner Seite.
Frau Bausewein, lassen Sie uns gleich am Anfang etwas erklären, denn vielleicht weiß nicht jeder, was mit dem Begriff Palliativmedizin anzufangen. Was macht die Palliativmedizin?
Die Palliativmedizin, oder wir nennen es auch Palliativversorgung, ist eine Art der Begleitung und Betreuung von Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen, auch am Lebensende, aber nicht nur am Lebensende, mit dem Ziel, die Qualität des Lebens der Betroffenen, und zwar primär natürlich der Patientinnen und Patienten, aber auch der Angehörigen, zu verbessern. Medizinisch heißt es, Schmerzen, andere körperliche oder seelische Beschwerden zu lindern, bei psychischen Belastungen zur Seite zu stehen, bei sozialen Fragen, aber auch bei spirituell-existenziellen Fragen, mit diesen Menschen auf die Lebenssituation zu schauen und sie zu unterstützen in der verbleibenden Zeit, die Monate, Wochen, Tage bedeuten kann.
Wenn Sie sagen, es ist nicht nur Medizin, sondern es ist Versorgung, dann ist es aus diesen Worten schon klar geworden, warum Ihnen der Begriff eigentlich lieber ist. Haben Sie dann auch Patienten und Patientinnen, die mit dem Wunsch zu Ihnen kommen, dass jemand sie ärztlich beim Sterben unterstützt, also die wirklich nach dem assistierten Suizid fragen?
Wir haben in der Palliativversorgung sehr häufig mit sogenannten Todeswünschen zu tun. Wir fassen diesen Begriff bewusst etwas breiter, weil Menschen sehr häufig bei großen Belastungen sagen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, lassen Sie mich sterben. Oder eben auch konkret fragen, es ist doch jetzt möglich, können Sie mir nicht was geben? Aber es gibt auch Menschen, die bitten uns um eine Spritze, also letztlich Tötung auf Verlangen. Das heißt, dieses Spektrum an Todeswünschen ist für uns im weitesten Sinn Alltag. Wir kommen oft mit Menschen darüber ins Gespräch. Wir kommen auch öfter mit Menschen darüber ins Gespräch, weil die Schwelle, diese Wünsche zu äußern, deutlich niedriger geworden ist seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Es ist sozusagen nicht mehr so tabu oder verboten, auch diese Wünsche zu äußern. Von daher hören wir diese Wünsche oft. Der Wunsch um assistierten Suizid jetzt nicht so oft oder ständig, aber dieses Spektrum der anderen Wünsche sehr häufig. Und wir erleben, dass die Menschen solche Wünsche genauso haben und fast zeitgleich haben wie den Wunsch, länger zu leben, den Wunsch, noch Zeit zu haben, dass da also oft eine große Ambivalenz da ist, dass also Sterbe- und Lebenswunsch eigentlich fast gleichzeitig und parallel sein kann. Das ist aus meiner Sicht relativ normal. Ambivalenz am Lebensende, wahrscheinlich so wie im ganzen Leben, ist eigentlich normal. Das dürfen wir gar nicht pathologisieren. Und wir merken auch, dass diese Wünsche zeitlich sich verändern und sehr stark von äußeren Umständen abhängig sind. Das heißt, ich kann mal ein paar Tage diesen Wunsch haben, aber dann hat sich vielleicht an der Situation was verändert und dann tritt er wieder in den Hintergrund. Und das ist wichtig, bei dem ganzen Diskussion um Suizidassistenz als einen Aspekt eben mit im Blick zu haben. Diese Ambivalenz und die zeitliche Veränderbarkeit, die, wie gesagt, sehr häufig auch von den Umständen abhängt.
Herr Fries, kennen Sie das auch, diese Ambivalenz, dass jemand gleichzeitig leben will, aber nicht mehr leben will?
Unbedingt. Und die Frage ist ja, ob Sie nicht mehr leben wollen, sondern nicht mehr leiden wollen. Es gibt wahrscheinlich nur eine kleine Gruppe von Menschen, die lebensmüde sind, aber wir alle kümmern uns um die Frage, ob es Leid irgendwann zu viel wird und wir leidensmüde werden.
Und dieses Leidensmüde ist natürlich etwas, wo die Palliativmedizin oder die palliative Versorgung kommt und sagt, ja, Leid können wir lindern, oder?
Das ist ganz richtig. Herr Fries hat es gerade schon angedeutet. Das, was wir natürlich als Grundaussage immer hören, ist eigentlich, so wie mein Leben jetzt ist, kann oder will ich es nicht mehr leben.
Also so ist das Schlüsselwort.
So ist das Schlüsselwort. Auf dem Papier wäre es kursiv geschrieben sozusagen. Und uns ist es ganz wichtig, besser die Situation zu verstehen der Menschen. Was macht dieses so aus? Warum ist dieser Wunsch zum Beispiel nach einem assistierten Suizid entstanden? Was ist das Leiden genau? Sind es körperliche Beschwerden? Aus meiner Erfahrung fast mit am seltensten. Ist es das Leiden am Leiden? Ist es der Verlust über die Kontrolle? Ist es vielleicht überhaupt gar nicht die aktuelle Situation? Es ist sehr häufig so, dass Menschen sagen, ich möchte das alles nicht erleben, was auf mich zukommt. Oder ich habe große Angst, dass es unkontrollierte Schmerzen, dass es ein leidvolles Sterben sein wird. Also gar nicht jetzt, sondern eher etwas für die Zukunft zu haben. Und das ist für uns sehr wichtig, hier mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, in Kontakt, in Beziehung zu treten, diesen Suizidwunsch absolut ernst zu nehmen, ihn auch nicht auszureden, also nicht zu sagen, das machen wir nicht oder wir finden das nicht gut.
Aber in der Klinik bei Ihnen würden Sie es nicht machen?
Wir würden es bei uns in der Klinik nicht machen, was aber nicht heißt, dass wir nicht mit den Menschen über die Situation sprechen und schauen, was ist eine mögliche Alternative, beziehungsweise gar nicht mal jetzt zu sagen, es darf nicht der assistierte Suizid sein, es muss irgendwas anderes sein, sondern den Blick zu weiten und den Wunsch, um Suizidassistenz zu respektieren, auch stehen zu lassen, aber zu schauen, gibt es denn andere Optionen?
Und vielleicht verändert sich dann ja was.
Richtig.
Herr Friis, nehmen wir ein Altenheim oder ein Pflegeheim von der Diakonie. Und da kommt jemand und sagt, ich fühle mich als Last, ich bin allein, ich weiß nicht mehr, was ich hier soll. Außerdem habe ich Schmerzen und das Leben ist furchtbar, ich mag nicht mehr. Bitte helft mir. Was passiert dann?
Als erstes empfinden wir es als Kompliment, dass die Bewohnerin sich uns so öffnet, dass sie offenbar ein Vertrauensverhältnis hat zu den Menschen, die sie dort begleiten. Und hoffentlich ist es ein Haus, das sich mit dem Thema der Todeswünsche gut beschäftigt hat, in den Teams vorher das besprochen hat. Hier muss ja jede Kollegin aus der Pflege eine innere Haltung erstmal gefunden haben und sich selber kennengelernt haben. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, zu einem Menschen, der mich daraufhin anspricht, gleich in den guten Kontakt zu kommen und, wie Sie es gesagt haben, eben nicht abzublocken, weil es vielleicht der eigenen Weltanschauung widerspricht, sondern das hören zu können, aufnehmen zu können. Und erster Schritt für uns ist, dass wir unsere Teams in diesen Fragen stärken. Und der zweite Schritt ist, ja, es ist eben ein Grundrecht und Grundrechte können auch in Häusern der Diakonie, übrigens auch nach der Verlautbarung des Deutschen Caritasverbands auch in anderen Häusern durchgesetzt werden. Und im Zweifel könnte es sein, dass der Mensch, der dann wirklich lang anhaltend diesen Wunsch hat, da auch von uns begleitet würde.
Das heißt aber auch, als evangelischer Pfarrer würden Sie nicht sagen, da sind wir im Bereich der Sünde, da machen wir die Tür zu, sondern Tür auf?
Die niederländischen Kirchen haben sich schon vor 40 Jahren damit beschäftigt und eine sehr kluge Interpretationsmöglichkeit aufgezeigt. Der Tod ist im Christlichen der Zustand absoluter Passivität. Und wenn ein Mensch sich selber in diesen Zustand der Passivität begibt, dann kann das für den Einzelnen in manchen Fällen der größte Glaubensbeweis sein. Er vertraut voll darauf, dass es weitergeht, dass er eben nicht ins Nichts aufgeht, sondern in die Hände Gottes fällt. Und für diese Menschen ist es gerade keine Sünde, sondern ein tiefstes Gottesvertrauen. Und das rauszuhören, um was es bei den Menschen geht und auch diese Interpretation anbieten zu können, das ist für mich als Pfarrer sehr wichtig gewesen.
Wir wollen heute in dieser Sendung gemeinsam versuchen, das Ganze mal ein bisschen noch aufzudröseln. Also auch mal die Frage zu beantworten, was habe ich denn jetzt eigentlich von der Palliativmedizin, nicht nur im Krankenhaus, sondern vielleicht auch daheim oder im Pflegeheim? Also was gibt's denn da für Angebote für mich? Und was ist auch mit meinen Angehörigen? Was ist mit denen? Kriegen die Unterstützung? Was kann mir alles helfen, mein Lebensende selbstbestimmt zu gestalten? Das sind die Fragen, über die wir reden wollen. Zu Gast im Studio ist die Palliativmedizinerin Professor Claudia Bausewein und Pfarrer Michael Friis, Pionier der Krisendienste Bayern und seit vielen Jahren auch Notfallsanitäter. Sie können anrufen unter 0800 246 2469 und der Herr König müsste schon in der Leitung sein. Herr König, grüß Gott.
Ja, grüß Gott allerseits.
Bitte.
Ja, ich habe also zu diesem Thema leider praktische Erfahrung dazu. Also ich hatte zwei Fälle in der Familie. 2009 meine Mutter, die hat also irrsinnige Schmerzen gehabt im Krankenhaus und die wurde nicht ordentlich, wurde da die Schmerzbehandlung durchgeführt. Und ich bin da also außer mir gewesen, völlig fassungslos. Meine Mutter hatte dann auch selbstverständlich einen Suizidwunsch. Aber den konnte man damals nicht erfüllen, weil ich im Grunde genommen über nichts Bescheid gewusst habe. Ich war auf diese Situation 2009 nicht vorbereitet. Aber das war ein Horror. Und 2019 hat es dann mein Bruder erwischt. Der war, das kann ich ruhig sagen, das Krankenhaus, wo mein Bruder war, weil der war sehr zufrieden. Das war im Schwabinger Krankenhaus und die Ärzte und die Pfleger waren hervorragend. Wir haben dann auch gesagt, wir holen ein Heim für die letzten Wochen, Monate, aber dann hat er gesagt, na, es gefällt ihm da so gut, die sind so gut. Also wenn er zum Beispiel einen Albtraum hatte, dann haben wir ihm ein anderes Medikament gegeben. Also wir sind sehr individuell auf ihn eingegangen und es war sehr gut, aber trotzdem hatte er einen Suizidwunsch und das war damals auch sehr schwierig. Weil da musste man sich an die Schweiz wenden, Lebenslauf schreiben und was Gott was weiß. Also es ist sehr belastend, weil immer so getan wird, als würden Angehörige dann ihre Sterbenden da beseitigen. Ich kann Ihnen nur eines sagen, jemand also zu unterstützen beim Suizid, das ist also eine sehr belastende Situation. Und ich bin froh, dass ich es dann nicht bis zum Ende machen habe müssen, weil die Schweizer waren reine Bürokraten und in der Zwischenzeit ist dann mein Bruder so gestorben. Und aber zum Suizid selber möchte ich eins sagen, ich habe mich deswegen organisatorisch vorbereitet auf diese Geschichte. Ich bin Mitglied der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben geworden. Da muss man ein halbes Jahr vorher also Mitglied mindestens sein, damit man keine überhasteten Entscheidungen treffen kann. Und habe auch eine entsprechende, wie sagt man, Pflegevollmacht erteilt, dass ich also zum Beispiel keine medizinische Behandlung will, wenn die Gefahr besteht, dass ich ein Pflegefall werde. Also ich will nicht 10 Jahre lang in einer Pflegeabteilung liegen und die Decke anstarren. Also das habe ich ausdrücklich verfügt.
Herr König, ich finde, das Letzte, was Sie da jetzt gesagt haben, ist ja ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, wenn ich Sie da eben an der Stelle kurz unterbrechen darf. Denn Frau Bausewein, bevor ich in eine Situation gerate, wo ich denke, so jetzt ist es so ausweglos, dass nur noch mir die Möglichkeit des assistierten Suizids bleibt, kann ich ja ganz viel verfügen. Zum Beispiel, was könnte ich alles verfügen? Also ich denke jetzt an künstliche Ernährung oder solche Dinge.
Also das, was Herr König anspricht, vielen Dank für das Teilen Ihrer Erfahrungen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Menschen haben ja oft Angst, der Medizin gegenüber ausgeliefert zu sein und dass dann Dinge mit ihnen passieren, die sie eigentlich gar nicht wünschen. Und Sie sprechen die Möglichkeit einer Patientenverfügung an, in der man sozusagen festhalten kann, was man möchte oder eben nicht möchte in Bezug auf lebensverlängernde Maßnahmen. Und ganz wichtig ist es, das einerseits, und das ist eine Herausforderung, nicht zu unspezifisch und allgemein festzuhalten, sondern einigermaßen spezifisch, aber mindestens so wichtig wie die Patientenverfügung ist dann auch die Vorsorgevollmacht. Denn die Patientenverfügung gilt natürlich in der Situation, wenn Sie selbst nicht mehr entscheiden können, aber es braucht jemand, der dann das Sprachrohr für Sie ist, um sozusagen Ihren Wunsch und Willen zu vertreten. Und ich glaube, dass es insgesamt ganz wichtig ist und meine Erfahrung, wenn Menschen um den assistierten Suizid bitten oder den in Erwägung ziehen, dass es eben auch diese Angst und Sorge vor dem Ausgeliefertsein der Medizin ist. Und man kann gar nicht genug betonen, dass wir in der Medizin nur das machen dürfen, wozu Patientinnen und Patienten oder dann ihre Vorsorgebevollmächtigten ihr Einverständnis geben. Wenn ich jemand gegen seinen Willen behandle, dann ist das Körperverletzung. Und ich glaube, dass das oft gar nicht genug bekannt ist, dass man nicht alles, was vorgeschlagen wird, ist ja nicht immer in 100% dann auch das sinnvolle Vorgehen, aber dass man grundsätzlich immer zustimmen muss. Und wenn ich einer Maßnahme nicht zustimme, auch wissentlich, dass ich dadurch vielleicht auch an den Konsequenzen versterbe, dann ist es eine ganz legitime, rechtlich erlaubte Möglichkeit. Und ich glaube, da sollten wir auch immer wieder darauf hinweisen, dass Menschen sich eben nicht ausgeliefert fühlen müssen, beziehungsweise dass dann auch wir von der Palliativversorgung genau bei diesen Aspekten unterstützen können, um deutlich zu machen, was ist hier Patientenwille und was nicht.
Da kann man vielleicht auch mal anfügen, im Krankenhaus gibt es Dienste, da kann man, wenn, egal auf welcher Station man ist, das Palliativteam dazu holen,
absolut
um
richtig.
Da zu unterstützen. Ja. Aber Herr Fries, ich würde gerne bei Ihnen nachfragen, wie ist es, wenn Sie als Notfallsanitäter irgendwohin gerufen werden und da ist ein akuter Fall und jemand muss reanimiert werden zum Beispiel und es liegt nicht so eine Patientenverfügung vor, dass das nicht gewünscht ist. Haben Sie dann eine Wahl?
Wir hoffen, wenn wir in so eine Situation kommen, dass wir vielleicht auf eine Familie wie die von Herrn König treffen, die sich damit eben beschäftigt hat. Das beeindruckt mich sehr, auch sehr, wie Sie Ihre Verwandten hier begleitet haben. Das ist schon eine ganz starke Haltung, die Sie da haben. Tatsächlich ist es im Präklinischen, in der Notfallmedizin so, dass wir manche Maßnahmen eben innerhalb von Sekunden beginnen müssen, weil sonst die Erfolgsaussicht von Minute zu Minute sinkt. Und in diesen Situationen gibt es oft nicht die Möglichkeit, die Patientenverfügung hinreichend zu überprüfen, zu schauen, ob es wirklich die Person ist, die das auch unterschrieben hat, ob das eine aktuelle Version ist und so weiter. Also in dubio pro vitae, im Zweifel müssen wir erstmal lebenserhaltende Maßnahmen beginnen. Und oft sind es dann die Kolleginnen und Kollegen in der Klinik, die dann die Ruhe und die Zeit haben, zum Beispiel mit den Angehörigen oder mit den schriftlichen Verfügungen die richtige Entscheidung zu treffen. Und die ist eben dem mutmaßlichen Willen des Patienten dann zu entsprechen.
Ich glaube, Sie haben da einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich gern nochmal verstärken würde. Wenn man solche Dokumente hat oder auch entsprechende Arztbriefe, also alles, was dann für Informationen hilfreich sein kann, sollten die auch zur Verfügung stehen. Also nicht irgendwo beim Notar liegen oder in irgendeinem Schrank weggesperrt, sondern wenn man tatsächlich auch in so einer Situation einer fortgeschrittenen Erkrankung ist, dass man zum Beispiel eine Mappe hat, die irgendwo gut erreichbar liegt oder die Angehörigen auch drum wissen. Weil ich glaube, auch das wird Ihnen vor Ort dann ein Stück weit helfen, schneller und besser zu entscheiden, wie die Situation für diesen Patienten am besten gehandelt werden kann.
Aber es heißt auch immer, wenn ich nicht reanimiert werden möchte, dann sollte ich keinen Notarzt rufen. Stimmt das?
Das ist die Situationen, warum ich in so einen Zustand kam, sie können natürlich sehr unterschiedlich sein. Und es gibt schon Situationen, etwa wenn ich einen Stromschlag zu Hause kriege, das kann schon sehr leicht reversibel sein in manchen Situationen, dass man mit einfachsten Maßnahmen die vorherige Lebensqualität zu 100% wiederherstellt. Drum ist, ich möchte nicht reanimiert werden, eine schwierige Aussage. Ja. Ich möchte, wenn ich jetzt hier im Studio umfalle, bitte reanimiert werden. Wenn ich vielleicht in einer ganz anderen Situation seit einer Viertelstunde ohne Herztätigkeit aufgefunden werde, kann das eine andere Situation sein.
Absolut. Und es ist ja nicht nur die Reanimationssituation, die dazu führt, dass der Notarzt gerufen wird. Oft ist es unkontrollierte Schmerzen, irgendein anderes Akutereignis. Und ich glaube, selbst wenn ich sage, ich will nicht reanimiert werden, es sind ja dann die Angehörigen, die auch unter Umständen drumherum stehen und das aushalten müssen, beziehungsweise dann das Gefühl haben, wie soll ich jetzt entscheiden?
Ja.
Über Leben und Tod, das ist ja häufig dann auch eine Herausforderung. Deswegen glaube ich, dass der Notarzt wahrscheinlich sogar häufiger gerufen wird, als es im Sinn des Patienten ist. Aber es ist eben eine Notsituation.
Also Herr König, wir danken Ihnen, dass Sie...
Ja, ich möchte noch was dazu sagen, zur Verfügung. Also es ist so, dass ich der Meinung bin, die Verfügung ist deswegen auch notwendig, weil die Entscheidung, was man will, die soll man bitte selber treffen. Denn es ist eine Zumutung an Ärzte oder an Pfleger, die plötzlich, und auch an Verwandte, also meine Schwägerin und meine Nichte waren auch involviert und haben mich wieder unterstützt, ist es also so, dass das eigentlich eine Zumutung ist, zu sagen, jetzt soll der Arzt entscheiden, ja, ob ich sterbe oder nicht, weil der Arzt im Grunde genommen ja die Pflicht hat, einen schon grundsätzlich zu behandeln. Nicht? Und darum glaube ich, dass die Patienten sich da wirklich selber, also die zukünftigen Patienten sich selber Gedanken machen sollten, weil ich finde es unverantwortlich zu sagen, der andere soll das entscheiden. Also das ist einfach, man muss klare Entscheidungen treffen.
Und das ist auch eine interessante Frage, Herr König. Darf ich die Verantwortung abgeben?
Ja.
Also ich begrüße das sehr, wenn Herr König sagt, ich übernehme Verantwortung für meine Entscheidungen. Das ist für uns extrem hilfreich. Aber es gibt natürlich immer, bevor ich den Patientenwille brauche, auch die sogenannte Indikation für eine Maßnahme. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Patienten im Krankenhaus hätten, der hat eine sehr weit fortgeschrittene Tumorerkrankung, ist schon sehr geschwächt, hat viel Gewicht abgenommen. Da wissen wir, dass zum Beispiel eine Reanimation medizinisch keinen Sinn macht, weil wir die Erfolgsaussicht so gering ist. Das heißt, da würden wir als Ärzte zunächst entscheiden, ob das indiziert ist, also ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wenn wir sagen, eine Maßnahme ist sinnvoll, also ich habe zum Beispiel auch einen Patienten mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung, der ist aber noch mobil, der läuft rum, der kann vielleicht sich zu Hause selbst versorgen, da ist die Indikation für die Reanimation schon schwieriger. Und da ist es dann wichtig zu wissen.
Also weil die Lebensqualität einfach noch sehr hoch ist.
Ja, und weil die Erfolgsaussicht auch für die Reanimation unter Umständen, die ist ja sowieso sehr gering, aber sozusagen immer steht eigentlich die ärztliche Entscheidung zu einer Maßnahme und dann muss der Patient oder die Patientin zu dieser Maßnahme zustimmen. Es ist nicht andersherum, dass der Patient alles entscheiden muss und kann.
Herr König, danke für Ihren Anruf.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Der Herr König hat vorhin am Rande gesagt, dass es an Informationen ihm gefehlt hat, als seine Mutter so krank war. Und wir haben eine Hörerin, die uns eine Textnachricht geschickt hat. Und zwar hat ihre Tochter Hand an sich gelegt, schreibt sie heute genau vor 3 Jahren und ist gestorben. Und sie meinte, eine Notfallnummer vorher angerufen zu haben und kam nicht durch. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Nummer, die die Tochter gewählt hat, falsch war. Und die Dame möchte einfach sagen, dass es sehr wichtig wäre, wenn man diese Notfallnummern so einfach hält wie möglich. Und da ist gerade der Entwurf des neuen Suizidpräventionsgesetzes ein Schritt in diese Richtung gegangen. Was steht denn da genau in dieser Hinsicht drin? Herr Fries, mögen Sie kurz sagen.
Es ist eine ganz tolle Leistung auch der Bundesrepublik, wenn wir es schaffen, dass jeder Mensch, der in einer ganz akuten Situation ist, eine Nummer erreicht, wo er jemanden dann auch sofort ans Telefon bekommt, der mit ihm sprechen kann. Geplant ist, dass es eine bundesweit einheitliche, kostenfreie Nummer 113 gibt.
Das also wäre das einfach,
sozusagen,
ne?
Die Fortführung von 110 und 112. Und dass dann bundesweit man an eine Stelle kommt, wo einem geholfen wird. Was wir jetzt schon machen, zum Beispiel, dass wir an Stellen, wo Menschen öfters über Suizid nachdenken, Plakate aufgehängt haben, Schilder, wo zum Beispiel die Nummer der Krisendienste Bayern drauf ist, damit man also wirklich die Nummer dabei hat in dem Moment,
wenn's
wo
so
man
weit
sie wirklich
wäre.
Braucht.
Ich sag die Nummer, es ist nämlich noch nicht die 113. Wir hoffen, dass das kommt. Ich sage die Nummer jetzt vom Krisendienst, von den Krisendiensten Bayern. Das ist die 0800 655 3000. Ist eigentlich auch nicht so schwer. 0800 kostet nix. 655 3000. Wir haben auch eine E-Mail inzwischen bekommen oder mehrere E-Mails sogar. Und ich würde gerne eine rausgreifen, nämlich eine Dame. Sie sagt, sie sei 77 Jahre alt und habe seit einigen Jahren einen Herzschrittmacher. Ginge ihr gut, sagt sie, aber langsam überlegt sie, wie ist es, wenn ich mal sterbe? Lässt der Herzschrittmacher mich eigentlich sterben? Sie erinnert sich an den Tod ihrer Mutter und sagt, die ist ganz friedlich eingeschlafen. Würde das bei mir auch gehen? Rein medizinisch, Frau Bausewein, was macht der Herzschrittmacher?
Herzschrittmacher unterstützen ja die Herzfunktion und meistens im Prinzip den Rhythmus. Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Herzschrittmacher tatsächlich eingesetzt wird. Insgesamt kann man sagen, dass ein Herzschrittmacher ein friedliches Sterben nicht verhindert, dass das genauso möglich ist und dass es auch nicht das Leben verlängert. Eine Sondersituation ist, wenn bei diesem Herzschrittmacher zusätzlich ein sogenannter Defibrillator eingebaut ist. Der bedeutet, dass wenn jemand sehr ausgeprägte Herzrhythmusstörungen bekommt, dass es dann einen Stromstoß geben kann. Und das kann in der Sterbephase problematisch sein, kann sehr unangenehm sein, aber diese Defibrillatorfunktion kann man tatsächlich separat auch im Vorfeld ausschalten, ohne dass der Herzschrittmacher deswegen ausgeschalten werden muss.
Also das kann unsere Hörerin einfach mit ihren Ärzten, Ärztinnen besprechen, wie sie da vorgehen kann. Wir haben auch noch eine Nachfrage, weil wir ja über die Patienten- bzw. Vorsorgevollmacht gesprochen haben, von jemandem, der sagt, ist es notwendig, das notariell beglaubigen zu lassen?
Nein, ist es nicht.
Muss man nicht, gilt auch so.
Also Patientenverfügung ist immer die Empfehlung, das auch im Kontext eines ärztlichen Gespräches zu machen oder mit einem behandelten Arzt, wird in der Regel der Hausarzt oder die Hausärztin sein, die Aspekte zu besprechen, aber sie muss nicht notariell beglaubigt sein.
0800 246 2469. Bei uns geht es heute um die Frage, wie das Lebensende gestaltet werden kann von einem selbst. Und wir haben Frau Anne in der Leitung. Grüß Gott, Frau Anne.
Grüß Gott.
Bitte schön, erzählen Sie.
Ich habe ein Thema, das mir auf der Seele brennt, und zwar assistierter Suizid bei psychiatrischen Erkrankungen. Ich weiß, ein sehr, sehr strittiges, schwieriges Thema. Bei mir ist es eben so, mein Bruder ist seit jetzt 30 Jahren schwerst an paranoider Schizophrenie erkrankt, auch völlig chronifiziert, also wirklich kaum Momente der Klarheit. Und in diesen klaren Momenten wünscht er sich aber in erster Linie zu sterben. Und jetzt ist mir völlig klar, dass man bei einer 5 Monaten Depression natürlich keinen assistierten Suizid irgendwie in den Raum stellen sollte. Aber ich habe mich gefragt, ob es nicht irgendwann vielleicht eine Gesetzesänderung geben könnte, dass, wenn es über 5 Jahre anhält oder noch länger und so völlig chronifiziert und ausbehandelt ist, wie Sie dazu stehen, wollte ich tatsächlich einmal fragen.
Ich glaube, meine beiden Gäste würden dazu gern was sagen, Frau Anne. Frau Bausewein, mögen Sie anfangen?
Ja, gerne. Vielen Dank für diese spannende, herausfordernde Frage. Vielleicht muss man erstmal grundsätzlich sagen, das Bundesverfassungsgericht hat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht auf bestimmte Lebenslagen oder Situationen beschränkt. Das ist eine der liberalsten Regelungen weltweit, weil in der Regel wird die Suizidassistenz verbunden mit fortgeschrittener Erkrankung, begrenzter Lebenszeit und so weiter. Damit haben laut Bundesverfassungsgericht auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung dieses Recht auf Suizidassistenz. Und auch die Psychiater sagen in der Zwischenzeit, dass eine psychische Erkrankung nicht grundsätzlich ein Ausschlussgrund ist. Das Bundesverfassungsgericht betont aber auch sehr klar, dass ein assistierter Suizid frei verantwortlich ist. Erfolgen muss. Und das ist sicher der Punkt, an dem sich die größten Diskussionen entwickelt haben. Was bedeutet Freiverantwortlichkeit?
Also man stellt in Frage, ob jemand, der akut in einer Depression steckt, freiverantwortlich entscheiden kann.
Ja. Oder wenn jemand eine Schizophrenie hat und hat Stimmen, die einem sagen, er soll das tun. Also das ist jetzt so ein bisschen konstruiert.
Das war vielleicht nochmal eine andere Situation.
Richtig, genau.
Das sind ja zwei völlig verschiedene Erkrankungen.
Richtig. Aber es muss sozusagen in der Phase der psychischen Erkrankung eine freiverantwortliche Entscheidung sein. Und es braucht sicher in diesen Situationen auch die Einschätzung der behandelnden psychiatrischen Kollegen, vielleicht sogar von einem unabhängigen Gutachter, sage ich jetzt mal. Also man wird sicher bei psychischen Erkrankungen noch genauer hinschauen. Ich möchte nur daran erinnern, dass 2 ärztliche Kollegen dieses Jahr verurteilt wurden, weil sie bei Menschen mit psychischen Erkrankungen Suizidassistenz geleistet haben und jeweils stark in Frage gestellt wurde, ob diese Situationen frei verantwortlich gewesen sind. Also es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber man wird sicher einen hohen Anspruch an die Freiverantwortlichkeit stellen. Und gerade bei langjährigen chronischen Erkrankungen, aber das ist mit psychischen Erkrankungen, aber das ist natürlich auch ein ganz starkes Thema der Psychiater, wird es solche Situationen geben.
Herr Frisch, das ist ja auch ein Thema, was die Krisendienste mutmaßlich sehr beschäftigt. Was sagen Sie zu dieser Frage von Frau Anne?
Ja, erstmal vielen Dank, Frau Anne, dass Sie so in dieses schwierige Gefühl reingegangen sind und das mit uns geteilt haben. Und ich glaube, dass Sie da sehr vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr viel geholfen haben, dass Sie das Thema hier platzieren und wir darüber sprechen. Es ist, wie die Frau Professor Bausewein gesagt hat, in der Akutsituation halt erstmal festzustellen, in welcher Situation man ist. Aber in der Sozialpsychiatrie haben wir uns mit dem Thema intensiv immer wieder beschäftigt und sind da sicher in den letzten 20 Jahren viel weiter gekommen. Wie Sie gerade gesagt haben, Frau Professor Bausewein, Suizidalität ist erstmal nichts grundsätzlich Pathologisches mehr.
Also nichts Krankhaftes.
Nichts Krankhaftes mehr. Man darf auch Menschen, die diese Erkrankungen haben, dabei unterstützen. In den Benelux-Staaten gibt es dafür auch extra Regelungen, dass dort dann eben Spezialärzte die Begleitung vorher überprüfen müssen und dann durchführen müssen. Also da sind die Niederlande schon etwas weiter, dass es dort also schon auch organisierbar ist. Bei uns grundsätzlich alles gesagt, es ist halt schwierig, den richtigen Moment abzupassen, wo der Mensch mit chronischer Erkrankung den Zustand hat, wo er sich diesen Willen gut bilden kann und den auch mit einer Ärztin oder einem Arzt austauschen kann.
Frau Anne, darf ich noch mal rückfragen? Hat Ihr Bruder denn die Hilfe, die er braucht?
Also das war tatsächlich jetzt schon, also schon mehrfach in uniklinischer Behandlung, ohnehin auch laufende Therapie. Also im Alltag auch, also die ganze Familie kümmert sich sehr. Genau, also
Sie sind alle
alles
da.
Machbare, ja. Genau, was uns auch in den letzten Jahrzehnten so eingefallen ist. Genau.
Ja. Danke, dass Sie das uns erzählt haben.
Danke Ihnen.
Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und man kann uns natürlich auch über WhatsApp erreichen unter 0151 7220 2207. Und das hat Sebastian Hirsch getan. Er hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Und das richtet sich nochmal an die Palliativmedizin und ist jetzt ein ganz, ich sage es mal, fachlicher Beitrag. Das hören wir uns jetzt mal an, was er uns sagen möchte.
Wenn es um den Lebenssinn geht und die Schmerztherapie geht, habe ich mich jetzt mit Cannabis beschäftigt und ich finde Cannabis hochinteressant. Und genau, ich habe auch einen befreundeten Arzt in der Schweiz, der es in der Palliativmedizin zum Beispiel einsetzt. Also auch die Palliativpatienten auf Station, die ihre Opiate haben und eingestellt sind, die bekommen dann zusätzlich selber einen Vaporizer, ein Verdampfgerät in die Hand und können dann in Eigenmedikation, in Eigendosierung dann quasi noch das i-Tüpfelchen drauf setzen und ja, ein bisschen schon hinübergleiten ist natürlich für die Leute, die jetzt noch nicht so weit sind, auch interessant, finde ich, weil es durchaus aus meiner Sicht sinnstiftend sein kann, wenn man dann mal ein bisschen es schafft, hinauszukommen und ein bisschen zu entspannen. Und es ist gut kombinierbar mit anderen Schmerzmitteln, also keine Kreuzreaktionen. Und von dem her ist es, denke ich, eine interessante Möglichkeit, das ernsthaft als Medikation hinzuzuziehen, das Endokannabinoid-System zu aktivieren, wenn es endogen nicht mehr funktioniert.
Das sagt Sebastian Hirsch. Frau Bausewein, wie stehen Sie dazu?
Wir arbeiten schon lange mit Cannabispräparaten. Gibt es ja in verschiedenen Formen, verdampft, wie es gerade angesprochen wurde, oder als Tropfen. Die sind immer eine gute Therapieoption, aber ich würde es jetzt nicht sozusagen als das Allheilmittel für alle Patientinnen und Patienten sehen. Wir setzen es immer wieder zur Schmerztherapie ein, wobei man sagen muss, Menschen, die sehr schwierige Schmerzsyndrome haben, werden dadurch vielleicht einen leichten Benefit haben, aber es wird sicher nicht den Einsatz starker Schmerzmittel zum Beispiel ersetzen. Es hat gute Wirkungen bei Appetitlosigkeit, bei Übelkeit, Erbrechen. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass es Menschen gibt, für die es nicht geeignet ist und dadurch nicht dann mehr Probleme oder Schaden erzeugt.
Das ist ja bei jedem Medikament so.
Richtig.
Ich glaube, was Herr Hirsch meint, ist, dass es ein bisschen glücklich macht, wenn man nicht mehr leben möchte. Ist das eine Vorstellung, die für Sie irgendwie Bedeutung haben könnte?
Ich kann den Wunsch nachvollziehen. Ich überlege gerade, ob die Patientinnen und Patienten, die das bei uns nehmen, tatsächlich auch diese Erfahrung machen, dass sie sich ein bisschen besser fühlen, vereinzelt. Aber es ist auch so, wir haben es häufig verordnet, dass er hat überhaupt keinen Benefit gehabt. Es wird sicher, und vielleicht sitzen wir in ein paar Jahren hier und werden den Einsatz von Psychedelika diskutieren, Magic Mushrooms, ja, die gerade getestet werden, da könnte das auch sein. Aber wir wissen immer nicht im Einzelfall, wie sozusagen die Wirkung ist. Wir sind offen für diese Entwicklungen, aber ich glaube, es wird immer eine patientinnenindividuelle Entscheidung sein müssen.
0800 246 2469 ist unsere Telefonnummer und die Frau Dorothea ist jetzt in der Leitung. Sie mussten schon ganz schön lange warten. Grüß Gott.
Hallo.
Bitte schön.
Also ganz kurz zu mir, ich bin 72. Und ich habe Suchtproblematik gehabt, Essproblematik, habe einen Selbstmordversuch als Jugendliche oder als junge Erwachsene gemacht und habe hinterher auch oft noch Suizidgedanken gehabt. Aber ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, Suizid ist nicht der Ausweg, sondern es will mich auf was hinweisen, was mich ins Leben führt.
Das ist doch eine wunderbare Haltung. Wie kam das, dass Sie sich so verändern konnten?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Glück war damals, ich war im sozialen Dienst. ich hatte die Hemmschwelle zur Psychotherapie, die war bei mir geringer, weil wir mussten Supervision, wir waren dienstverpflichtet, Supervision zu machen. Und ich habe vor 20 Jahren eine Therapeutin gefunden, mit der arbeite ich heute noch. Ich habe 14 Tage, eine Stunde, wir telefonieren inzwischen miteinander und es ist eine super gute Arbeit, die mich immer mehr ins Leben führt und ins Leben geführt hat.
Frau Dorothea, Sie haben ein Lächeln hier ins Studio hineingezaubert. Ja. Herr Fries, was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie das hören?
Ja, erstmal die große Leistung, die Menschen auf so einem Weg erbringen. Menschen auch mit chronischen psychischen Erkrankungen, die haben ja eine Lebensleistung, von denen ich ja nur mit offenem Mund staunend daneben stehen kann, was es bedeutet, jeden Tag gegen diese Krankheit anzukämpfen, aufzustehen, es nicht sich gehen zu lassen und es nicht zu akzeptieren. Also da habe ich unglaublichen Respekt. Es sind eben nicht passive Menschen zum Beispiel, die eine chronische Depression haben, sondern es sind unglaublich kräftige, aktive Menschen, was die in ihrem Leben leisten. Und wohl dem, der dann das richtige Gegenüber findet und das einen dann vielleicht auch professionell und mit all den therapeutischen Möglichkeiten, die es gibt, in der Kraft unterstützt.
Und ja, ich kriege auch oft mal einen Tritt in den Hintern im übertragenen Sinn.
Ja, die extrinsische Motivation braucht man.
Das war jetzt eine schöne Übersetzung des Tritts in den Hintern.
Ja, aber danke, und ich glaube, Sie haben da vielen Leuten jetzt wieder Mut gemacht, ein bisschen weiterzukämpfen.
Ja, ich höre mir das Gesundheitsgespräch sehr, sehr oft an. Und heute war mein Bedürfnis einfach, das mitzuteilen, um Mut zu machen.
Frau Bausewein.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung teilen. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr schönes und ansprechendes Beispiel dafür, dass eben durch Hilfe, vielleicht auch durch längerfristige Hilfe, und Hilfe kann ja sehr, sehr unterschiedlich aussehen, dass Menschen eben auch eine gewisse Form von Stabilität in ihrem Leben finden, die ihnen eben auch, und so höre ich es bei Ihnen auch raus, das Weiterleben ermöglichen. Und ich glaube, das kann man sagen für Menschen mit psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen, aber natürlich auch mit körperlichen Erkrankungen, dass wir, auch wenn es nicht immer optimal ist, aber in Deutschland so viele Hilfeangebote haben, ist wahrscheinlich eher die Frage, wie komme ich dazu, dass auch tatsächlich Unterstützung möglich ist.
Ja. Wobei in der ambulanten Psychotherapie, glaube ich, ist gerade ein bisschen schwierig. Also,
genau, die Plätze fehlen.
Na, da haben Sie wirklich Glück, dass Sie da jemand gefunden haben, wo Sie sagen, Sie können zumindest jede Woche telefonieren und sind da.
Und wissen Sie was, der größte Wert in meinem Leben, ich kann es mir leisten finanziell.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, da haben Sie vollkommen recht.
Ja, ich kann es mir leisten, und die Psychologin, bei der ich bin, die hat ihren Einsatz niedrig gehalten, dass Leute, die weniger Geld haben, auch hingehen können. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt.
Frau Dorothea, wir können Ihnen nur alle drei hier herzlich danken, dass Sie uns das von sich erzählt haben. Machen Sie es gut.
Ja, danke.
Tschüss. Ja, bis dann. Danke. Tschüss. So, wir haben noch mal eine Anruferin eigentlich, bei der wir aber gerade nicht durchkommen. Frau Bausewein, das bringt uns zu einem Thema, das ich gerne noch ansprechen würde. Es ist nämlich eine Schmerzpatientin, und sie möchte wissen, ob es neben dieser, sie nennt es akute Sterbehilfe, also die Unterstützung zum Sterben, auch die Möglichkeit gibt, einfach durch starke Schmerzmedikamente, die man, wenn es immer schlimmer wird, einfach immer ein bisschen höher dosiert, so langsam hinüber zu gleiten. Das ist ja auch sowas als letzte Möglichkeit, was Sie haben in der Palliativmedizin, dass Sie zum Beispiel Morphiumdosen sehr hoch ansetzen.
Ja und nein. Also das eine ist, dass natürlich die starken Schmerzmittel, die wir zur Schmerztherapie einsetzen, solange Schmerzen vorhanden sind, nicht das Sterben beschleunigen. Da müsste man schon sozusagen weit über die Dosis, die Schmerzen versucht zu reduzieren, hinausgehen. Und es gibt natürlich ganz viele Medikamente, mit denen man sich potenziell das Leben nehmen kann. Also es wird in Deutschland in der Diskussion immer sehr stark reduziert, aber es gibt ja durchaus mehrere Präparate. Aber solche Medikamente zum Beispiel wie die starken Schmerzmittel machen auch in sehr hohen Dosen starke Nebenwirkungen. Und das halte ich doch für eine große Herausforderung, nicht dass dann durch diese Einnahme der Medikamente noch Leiden hinzugefügt wird in der letzten Lebensphase tatsächlich oder dann zum Beispiel bei Morphin oder anderen starken Opioiden Übelkeit, Erbrechen dazukommt, Delir. Natürlich wird die Sedierung und dann der Atemstillstand später eintreten, aber das wäre aus meiner Sicht jetzt kein empfehlenswerter Weg.
Vielleicht können wir trotzdem noch mal ein bisschen zusammenstellen, was denn eigentlich so die Möglichkeiten sind, die jemanden eventuell wegbringen können von diesem Gedanken, boah, jetzt wird alles ganz schwierig, jetzt mag ich eigentlich gar nicht mehr. Und es liegt eine Grunderkrankung vor, die mutmaßlich irgendwie zum Tode führt. Was wären denn die Schritte, die man gehen kann?
Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dieses offen ansprechen, ernst nehmen, zu verstehen, was die Situation, was die Not ist. Und das erleichtert viele Menschen schon ungemein, dass sie das sagen dürfen, dass sie auch sagen können, sie haben Sorge, zur Last zu fallen, sie haben Sorge, dass sie später leiden werden. Und dann kann man sozusagen anhand dieser Punkte, die die Menschen belasten, schauen, wie können wir Entlastung schaffen? Das ist natürlich Schmerztherapie und Symptomkontrolle. Aber ich habe schon gesagt, unsere Erfahrung ist, dass unkontrollierte Schmerzen und Symptome nicht der Hauptgrund sind für Suizidwünsche, sondern dass es eher diese Frage ist, ich habe nicht mehr die Kontrolle oder das Gefühl, mein Leben kontrollieren zu können. Ich bin vielleicht immer abhängiger von anderen. Wir erleben auf der Palliativstation auch, dass viele Menschen zu uns kommen und sagen, ich wollte nie hierher. Und nach 2-3 Tagen sagen sie, mein Gott, wäre ich doch nur eher gekommen, weil sie auch merken, dass dieser sehr personen-menschenzentrierte Ansatz, diese Frage, was können wir für sie tun, was brauchen sie, dass es ihnen besser geht, dass das für manche Menschen ganz erhellend ist, oder sie sagen, das habe ich noch nie so erlebt, dass sich jemand so kümmert. Oder wenn ich mir unsere Pflegenden anschaue, die Fürsorge, die sie Menschen schenken, und das wird uns dann oft auch wiedergespiegelt, dass Menschen in dieser Situation am Lebensende plötzlich eine Betreuung erleben, von der ich persönlich mir wünschen würde, dass es eigentlich viel früher im Leben möglich wäre, aber die sich dann auch so ein Stück weit vertrauensvoll fallen lassen können und merken, ich bin hier gut aufgehoben, hier kann ich sein und hier treten auch diese Wünsche einer vorzeitigen Beendigung meines Lebens deutlich in den Hintergrund. Das ist nicht immer so.
Vielleicht, genau, aber
das ist nicht immer so. Aber ich würde mal sagen, 98-99% ist es so.
Man kann vielleicht auch an der Stelle mal kurz sagen, der Besuch auf einer Palliativstation ist kein unangenehmes Ereignis. Ich war in meinem Leben inzwischen auf mehreren und war jedes Mal überrascht, wie familiär es dazu geht, wie fröhlich es dazu geht, wie da gekocht wird, wie der Kühlschrank voll ist, wie jeder auch mal ein Bier haben darf,
wenn es sein muss.
Also das sind wirklich
oder ein Glas Wein. Man kann Mundpflege mit Wein genauso machen wie mit Bier oder mit Wasser.
Ja, also so sollte Krankenhaus sein, finde ich. Herr Fries.
Und neben der vielen ärztlichen Begleitmöglichkeiten gibt es auch die sozialpsychiatrischen Dienste, die in Bayern in jeder Region, in Oberbayern, in jedem Landkreis da sind. Da kriegt man kostenfreie Begleitung. Und dann möchte ich schon noch darauf verweisen, dass Beratungsstellen zum assistierten Suizid und Sterbehilfevereine lebenserhaltende Maßnahmen sind. In allen Ländern, wo es das gibt, ist eindeutig, dass der Großteil der Menschen, die bereits das Go haben, also ein Attest bekommen haben, ein Rezept bekommen haben, die also die Zusage haben, sie dürften assistierten Suizid medizinisch begleitet begehen, dass der Großteil dieser Menschen diesen Weg dann nicht beschreitet. Und die Sozialpsychiatrie hat mir beigebracht, das hat mit der Selbstwirksamkeit zu tun. Wenn man vorher also ganz in der Gewalt der Erkrankung, zum Beispiel der Krebserkrankung war und nichts mehr selbst gesteuert hat, dann hilft allein das Gefühl, zu gehen zu dürfen, wenn man es gar nicht mehr aushält, den Menschen, dass sie so viel Kraft bekommen, es dann doch auszuhalten. Also sich auch damit aktiv beschäftigen, kann auch mal ein wichtiger erster Schritt sein.
Das war ein wunderbares Schlusswort, Herr Fries. Das war das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2 heute zum Thema Lebensende in Würde. Was bedeutet das? Und ich sage herzlichen Dank, Claudia Bausewein und Michael Fries. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.